darf Sie heute Morgen grüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesu Christi, der uns den Zugang zu unserem Vater erworben hat. Und darum dürfen wir Kinder, ja Söhne Gottes sein. Ich denke, es ist ein Thema, was uns immer wieder neu bewegt, Kindschaft, Sohnschaft. Gerade in einer Zeit, da es so viele gestörte Familien gibt, das Kind-Vater-Verhältnis, Kinder-Eltern-Verhältnis ist oft sehr problematisch. Ich weiß das als Pädagoge, wenngleich ich schon längere Zeit nicht mehr im Dienst bin. Es ist etwas ganz Entscheidendes, wenn da Schüler vor einem sitzen, die ein gutes Verhältnis zu den Eltern haben. Darum freut es mich besonders, dass wir hier auch vier junge Mädel dabei haben, die zu diesem Thema, und ich hoffe, ich kann dazu auch etwas sagen, einen Zugang finden möchten. Ich spreche heute Morgen nicht über Knechtschaft. Das klang zwar an, das wird auch berührt. Aber Sie merken, das ist das totale Gegenteil von Kindschaft und Sohnschaft. Nicht Knechte, nicht Sklaven. Wie viele Menschen sind heute versklavt und wissen es nicht? Und das ist das Schlimme. Man kennt die herrliche Berufung nicht, die Gott uns schenkt. Gewiss ist das auch souveräne Sache unseres Gottes, der erwählt hat. Und lebt und vegetiert unter schlimmsten Verhältnissen. Man meint, man habe die Freiheit und lebt in der Sünde und der Gebundenheit. Und Sie erwarten auch von mir nicht, wir haben gerade in Württemberg Wahl, dass ich über Gesellschaft spreche. Nein, wir sind ja heute unter dem Wort. Und auch das Gewerkschaftsthema wird uns nicht interessieren. Alles, das sind Verhältnisse mit Schaften. Ja, Sohnschaft ist das Ziel Gottes mit allen, ob sie nun weiblichen oder männlichen Geschlechtes sind. Nicht? Ich brauche also jetzt auch nicht in besonderer Weise noch etwas Feministisches hier zu entwickeln. Hier ist es nicht nötig. Aber wenn ich solche Themen anspreche, merken Sie, wie in unserer heutigen Gesellschaft all diese Gruppen für sich etwas Spezielles herausholen wollen und manchmal müssen, weil sie nicht die wunderbare Berufung kennen, die uns gilt. Ja, wir sind nach Epheser 1, Vers 4 schon vor Grundlegung der Welt erwählt, diese Ekklesia, und zur Sohnschaft bestimmt. Ist noch mehr als Kindschaft. Sohnschaft beinhaltet Kindschaft. Und es sollte so sein, dass aus der Kindschaft immer auch ein echtes Sohnschaftsverhältnis wird. Aber wir werden sehen, in der konkreten Praxis, in der Umsetzung ist das nicht immer der Fall. Es geht auch hier wieder, wie gestern Abend, um das Thema der herrlichen Stellung, die Gott uns geschenkt hat. Und das ist die Seite, was wir sind in Christus. Und so habe ich gestern Abend geschlossen mit dieser Aussage, was wir sind, sollen wir nun auch werden. Ganz konkret, praktisch ausleben, ausüben, damit nicht alles Theorie bleibt. Es hat aber mal jemand gesagt, die beste Praxis ist eine gute Theorie. Ist nicht immer leicht zu verstehen, aber eine gute Lehre, Durchblick brauchen wir in allem. Und gerade vom Worte Gottes her ist es nötig, dass wir eine Lehre gewinnen, die uns in den Stand setzt, im Lernprozess das umzusetzen. Und ich möchte in dem ersten Teil zunächst einige Kennzeichen aufgrund der Differenzierung geben, Kind, Sohn sein, und möchte dann unsere Teilhabe an dem Christus aufgrund dieses Verhältnisses auch in Beziehung zum Vater aufzeigen und dann, was ich gestern schon andeutete, eben auch die Differenzierung entfalten, wo wir zurückbleiben und uns nicht am Ziel orientieren. Ja, man kann am Ziel vorbeigleiten. Ein Kind wird gezeugt, geboren. Ein Geschöpf ist kein gezeugtes, geborenes Wesen. So sind wir alle einerseits Geschöpfe Gottes. Ist nicht zu leugnen, ist keiner hier, der meint, wohl wir wären aufgrund der Evolution entstanden. Nein, wir wissen, wir sind Geschöpfe. Aber so habe ich es dann mal jemandem erklärt, der mir sagte, ja, reicht's denn nicht, wenn ich an den Schöpfer Gott glaube? Ich sage, ich will hier den Unterschied deutlich machen. Geschöpfe sind wir alle, aber nur durch den Glauben an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, der uns erlöst hat, haben wir die Möglichkeiten, auch Kinder, ja Söhne zu werden. Und das ist ein Unterschied. Und wir haben das schon gehört. Was ist das erste Kennzeichen für die, die neues Leben haben? Dass sie nach Römer 8, Vers 15 Abba sagen dürfen. Lieber Vater. Ist also ein so inniger Ausdruck vom Hebräischen her, wie er nicht enger und herrlicher beschrieben werden kann. Nicht dieses Verhältnis zu haben zu unserem großen Gott und Vater, dem Vater Jesu Christi, das gibt uns ein Vertrauensverhältnis. Und wir brauchen das je länger, je mehr. Deswegen können wir alle direkt über Christus, durch den Heiligen Geist, durch das Wort zum Vater kommen. Brauchen wir Umwege? Brauchen wir noch eine Mittlerin der Gnade, Maria? Wir haben den direkten Zugang zum Vater. Immer wenn ich an dieser Thematik bin, dann bringe ich ein Beispiel einmal aus meiner Familie. Ich in die Lehrerausbildung ging, leitete ich eine Schule und meine älteste Tochter war auch dort eingeschult. Und es gab manchmal auch auf dem Schulhof Probleme. Und einmal kam sie zu mir, sagt sie, Vati, da gibt's jemanden, der immer irgendwie gewalttätig die Kinder bedrängt. Und trotz der Aufsicht des Lehrers war das hier und da nicht immer zu erkennen. Und ich habe auch meiner Tochter gesagt, du darfst immer zu mir kommen. Du kannst also ins Rektorzimmer gehen, ohne erst über die Sekretärin zu laufen. Das war der Unterschied. Die anderen Schüler mussten sich erst anmelden. Wie wäre das, wenn da alle zu mir hereingestürmt wären? Sie hatte eben dieses Privileg, zum Schulleiter auch Vater sagen zu dürfen. Und wir dürfen zu unserem großen Gott kommen. Brauchen also nicht eine Vermittlerposition. Ist das nicht herrlich? Kommen Sie mit allen Sorgen, Nöten, Problemen, das will ich schon seelsorgerlich sagen, zu dem Gott und Vater. Ob der ein Ohr hat für unsere Probleme? Nicht Väter im Beruf, im Stress? Ich weiß, wie es mir früher auch noch ging, wenn ich nach Hause kam und die Kinder stürmten schon auf mich zu. Oh, das und das und das. Und ich hatte noch den Kopf voll von all dem, was mich beruflich bewegte. Bei Gott ist das nicht der Fall. Direkten Zugang zu ihm zu haben. Aber zu sagen, lieber Vater. Und das ist also das erste Kennzeichen für Kindschaft. Und damit im weiteren Sinne für Sohnschaft. Es wird auch in Galater 4, Vers 5 und 6 bezeugt, dass wir Söhne Gottes sind. Wodurch? Durch den Glauben. Durch den Glauben. Und da wird uns das bestätigt. Und dann bekommen wir auch ein Zeugnis, wie die Kinder in der Schule. Ihr freut euch sicher auch immer, wenn ihr versetzt sein dürft, steht da unten drunter, versetzt von einer Klasse in die andere, hat man ein Zeugnis. Und wir kriegen auch ein Zeugnis, wenn wir Kinder Gottes sind. Also kein Zeugnis in dem Sinne, dass wir von einer Klasse zur anderen versetzt sind, aber versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Damit sind wir Kinder, ja Söhne. Und wie sieht das Zeugnis aus? Haben Sie es daheim eingerahmt? Ich würde Sie gerne mal fragen, was ist denn das Zeugnis? Der Geist Gottes, dieser Geist des Vaters, der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist. Dieser Geist gibt Zeugnis unseren Gefühlen und Erlebnissen. Steht das da? Nein. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder, ja Söhne Gottes sind. Wissen Sie das? Frage mal so hinein. Ich nehme an, dass die meisten, die hierher kommen, sicher dieses Zeugnis haben. Und das ist ein gewisses Zeugnis. Und das will der Feind uns immer wieder rauben und in Frage stellen. Man hat es nicht so schwarz auf weiß eingerahmt, irgendwo dieses Zeugnis, aber steht in der Schrift. Wer das glaubt, dass Gott ihn angenommen hat, dass er neu geboren, neu gezeugt ist, der darf das wissen. Und damit bekommt er den Geist der Kindschaft und der Sohnschaft. Aber immer wieder nur in unserem Geist wird das deutlich, da wo Gott uns neu zeugt. Das ist etwas Wunderbares, dass Gott uns in diesem Sinne in eine herrliche Stellung hineingerufen hat. Kinder sein. Und das ist das erste Zeugnis. Zweitens, es ist nun ein Geist im Gegensatz, Bruder Buch hat das ja gelesen, zum Geist der Knechtschaft. Es ist der Geist der Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ihn anschauen, mit unverhülltem Angesicht, werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und hier wird auch schon diese Tendenz deutlich. Kinder sollen diesen Geist des Vaters verinnerlichen und umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi, des erstgeborenen Sohnes, des Auserwählten, vor Grundlegung der Welt von Gott gezeugten Sohnes. Es gibt also den einen Sohn und viele nachgeborene Söhne, Brüder und Schwestern. Also die Schwestern sind mit einbegriffen. Und das ist das Wunderbare. Da gilt weder Mann noch Frau etwas. Sie sind alle eins in Christus. Doch Stellung nach diese herrliche, wunderbare Einheit im Blick auf Berufung und Dienste muss dann allerdings differenziert werden. Doch das ist ein anderes Thema. Es ist also nicht der Geist der Knechtschaft. Aber viele Kinder Gottes oder solche, die unmündig bleiben, haben immer ein Verhältnis zu diesem Vater, das nicht gekennzeichnet ist vom Geist der Freiheit. Du musst, wehe, wenn du nicht. Kennen Sie dieses Verhältnis auch, nicht, dass man den Eindruck hat, dieser Gott und Vater, ja, er ist der heilige Gott. Der ist ein Diktator, ein Autoritärer, der uns immer drängt und drückt. Religion wird gekennzeichnet von diesem Verhältnis der Menschen zu ihrem selbstgemachten Gott oder zu den Göttern, die auch irgendwo existieren. Was haben die Moslems für ein Verhältnis zu diesem Allah-Gott? Kein Vater-Kindschaftsverhältnis. Immer da, wo Gesetz herrscht, auch bei den orthodoxen Juden, ist nicht dieser herrliche Geist der Freiheit der Kindschaft da, obwohl Israel als Erstlingsvolk auch zur Sohnschaft berufen ist, aber pauschal zunächst, sind doch die, die unter Gesetz stehen, nicht frei. Es ist schon eigenartig, wenn man orthodoxe Juden sieht, schon in der äußeren Haltung. Wenn wir in Arosa eine Freizeit haben und diese Menschen sieht, dort ist so ein Zentrum, eine Versammlungsstätte, wo sich dann diese Orthodoxen treffen. Ja, man kann nur Mitleid haben mit diesen Menschen, die es einerseits irgendwie treu meinen, aber nicht erlöste Kinder Gottes sind. Sind wir es. Und da wird schon eins deutlich, ich komme nachher nochmal drauf, will es aber hier andeuten. Unmündige Kinder, die müssen auch etwas anders erzogen werden, als solche, die schon in die Pubertät hineingekommen sind oder weiterreifen im natürlichen Sinne. Und das Gesetz ist so ein Gängelband. Das brauchen am Anfang Kinder. Die müssen wissen, wo es lang geht. Heute hat man ja auch in der Erziehung gar nicht mehr das Wort Gottes, ich habe es gestern schon angedeutet, im Sinne der Erziehung durch Ehrfurcht zum Herrn hin. Eine falsche Freiheit führt auch wiederum in die Knechtschaft. Wir dürfen aber vom Geist der Freiheit gelenkt und geleitet werden. Und das macht sich deutlich, ich zitiere aus Römer Kapitel 8, dass wir freigemacht sind von dem Gesetz und damit von dem Zwang, vom Zwang der Sünde und des Todes. Das ist also ein wunderbares Kriterium für Kinder. Nicht? Wir sind herausgelöst aus diesem Todeszusammenhang. Sünde gebiert Tod. Der Tod ist die Bezahlung oder der Sold für die Sünde. Und die meisten Menschen stehen unter diesem Gesetz. Sind damit verurteilt schon zum Tode. Und da merken Sie auch wieder, wie der Fürst und Gott der Welt die Sinne der Menschen verblendet, dass sie das nicht erkennen. Alle wissen, es gibt ein Ende hier. Die vielen Beerdigungen zeugen davon. Aber die Ursache, weshalb das so ist, will der Mensch nicht wahrhaben. Da wird jetzt heute in Verbindung mit der modernen Gentechnik darüber simuliert, schaffen wir Menschen, die mal über 1000 Jahre alt werden. Ja, da ist doch ein Wissenschaftler schon mit solchen Äußerungen in die Öffentlichkeit getreten. Man hat aber jemand mal gefragt, ja, und was ist mit denen, die dann mit 70 im Ruhestand gehen? Wer will denn da die Rente bezahlen? Aber das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Knechtschaft ohne Kenntnis der Ursache. Und die Ursache für all das Chaos, auch was wir jetzt auf dieser Erde erleben, ist die Sünde und das heißt Trennung von Gott. Wir schaffen das, nicht? Unser Minister Trittin hat ja gesagt, als er sein Amt antrat, er braucht nicht Gott. Er hat ja nicht diese Zusatzformel, so wahr mir Gott helfe, gesprochen. Ist vielleicht auch ehrlicher, als wenn es einer nur so pro forma macht. Hat aber gesagt, ich bin fachkompetent, nicht? Und dann kamen schon gleich die großen Überschwemmungen. So ein Umweltminister müsste demütig sein. Wir dürfen es sein, weil wir wissen, alles kommt von Gott und die katastrophalen Situationen hängen mit der Sünde zusammen. Aber wir dürfen, ich sage es nochmal, betonen und uns auf diese herrliche Tatsache stellen, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, und wir bekommen damit ein anderes Gesetz. Ist nicht das Gesetz des Alten Testamentes, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Das ist also dieses weitere Kriterium im Blick auf die Freiheit. Ein neues Gesetz, ein übergeordnetes Gesetz, und wenn wir in diesen Prinzipien leben, macht sich das ständig bemerkbar. Wir müssen nicht mehr. Die unter der Sünde müssen. Und wir dürfen. Das lässt sich leicht sagen. Aber fragen Sie sich mal, müssen Sie Dinge machen? Und das ist das Kennzeichen der Gebundenen, der unter dem Gesetz der Sünde stehenden. Wir sollen Freigemachte sein, auch freigemacht, und das ist ein weiterer Aspekt, vom Gesetz des Sinai und seinem Fluch nach Galater 3, 10 bis 14. Das bezeugt ja Paulus den Galatern, die in der Gefahr standen, wieder zurückzufallen unter Gesetz. Du sollst, Gesetz ist etwas von außen auf uns Einwirkendes. Nicht das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, ist das Gesetz der Liebe. Und da haben wir das Kindschafts-, das Sohnschaftsverhältnis im Blick auf den Vater. Das ist was total anderes. Und da dürfen wir, wie Paulus im zweiten Gemeindegebet, auch beten zum Ausdruck bringen. Epheser Kapitel 3. Ja? Deshalb, weil er dieses herrliche Verhältnis kannte, beuge ich meine Knie vor dem Vater. Dann heißt es übrigens vom Urtext her aller Vaterschaften. Er wird auch mal die Vaterschaft, das wissen wir ja, auf die ganze Schöpfung ausdehnen. Glauben Sie das? Oder ist das überspannt von Leuten gesagt, die da irgendwelche Endziele formulieren, wie manche sogar sagen, die nicht biblisch sind? Nein. Was sagt denn Römer 8? Worauf wartet denn die ganze Schöpfung? Auf das Offenbarwerden nicht der kleinen Kindlein, die fassen das gar nicht, sondern der Söhne Gottes. Und auch die ganze Schöpfung, die unfreiwillig unterworfen ist unter das Prinzip der Vergänglichkeit, das spüren wir ja in der Natur immer wieder, ne? Diese Schöpfung sehnt sich nach der herrlichen Freiheit, die wir bereits schon haben dürfen, der Kinder der Söhne Gottes. Und sie wartet darauf, dass wir offenbar werden, damit auch die ganze Schöpfung einmal hineingeführt wird. Allerdings in längeren Prozessen, Äonen lang. Wenn ich das schon angesprochen habe, möchte ich hier noch einmal differenzieren. Also kleine Kindlein kennen in der Regel das Geheimnis des Willens Gottes in dem Sinne nicht. Ich will das auch wieder an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben einen Enkel, der etwa gut 5 Jahre alt ist. Der Vater, also mein Schwiegersohn, leitet einen eigenen Betrieb. Der Junge geht ja ab und zu mit hinein, ist schon interessiert, aber dem Fünfjährigen kann man doch noch nichts von Betriebswirtschaftslehre vermitteln? Oder meinen Sie, das ginge? Nicht, Martin, das wirst du aus deinem Studiengang her wissen, das kann keiner mit 5 Jahren machen, ja? Betriebswirtschaft studieren. Er ist ein Kind. Ob er allerdings mal da hinein wachsen wird, ob er Erbe sein wird, merken Sie, das hängt doch noch von etwas anderem ab. Nämlich von einem Reifeprozess. Dass er fähig wird, zu lernen und auch zu studieren. Und darum sollen wir aus dem unmündigen Zustand herauskommen und nach Römer 8, Vers 37 auch von dem Geist der Überwindung, und das ist ein weiteres Kriterium, von Gott her gekennzeichnet sein. Was sagt da Paulus? In all dem, in all den Nöten und Schwierigkeiten überwinden wir weit. Und das ist klar, das kann noch nicht ein kleines Kindlein. Es soll, wie ich gestern Abend sagte, vollkommen sein, das heißt normal wachsen, gesund wachsen. Vollendet sind wir noch nicht, um nochmal an dem Thema von gestern zu bleiben. Das ist erst dann der Fall, wenn die Gemeinde dem Vater ohne Flecken und Runzeln dargestellt wird. Aber dieser Geist der Sohnschaft soll uns innerlich bewegen, dass wir auch geistlich uns weiterentwickeln. Das ist doch ganz gesund, dass kleine Kindlein solche, die etwa 4, 5 Jahre alt sind, sich dann danach sehen, irgendwann in die Schule zu kommen, zu lernen. Dass sie dann bald mal über den Tisch gucken können, sie größer werden, sie messen sich an den Erwachsenen, schon allein von der äußeren Statur her. Das ist hineingelegt durch eine Schöpfungsordnung und durch die Geistesordnung im Sinne der göttlichen Erwählung und Berufung ist das in uns hineingelegt, diese Sehnsucht geistlich zu reifen. Und da sind die ganzen Ermahnungen des Apostels in allen Briefen. Er hat doch darum gerungen, das waren alles Kinder Gottes, dass sie nicht imstande der Unmündigkeit blieben, wieder zurückfallen sollten, wie in dem Galaterbrief geschrieben, in das Gesetz. Nicht unter Engelherrschaft kommen, wie im Kolosserbrief. Sich nicht durch falsche Inspirationen verführen, verleiten zu lassen. Nicht Feinde des Kreuzes zu sein. Geist der Überwindung. In all dem überwinden wir weit. Und ein weiterer Punkt ist, dass Gott in uns hineingelegt hat, die Gesinnung Jesu Christi. Diese Gesinnung wird, das wäre eigentlich ein Thema für sich, Philipper 2, 5 bis 11, ich habe es auch schon angesprochen hier, diese Gesinnung Jesu Christi wird erwartet, dazu ruft Paulus auf, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Nicht, es muss also in einem Kind eine neue Gesinnung sich entwickeln. Die Gesinnung des alten Menschen, die ist ich, mir, meiner, mich. Das kennen wir auch, nicht? Die Gesinnung Jesu, er war gehorsam, nachdem er Mensch geworden war, Knechtsgestalt angenommen hatte, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Da wird also Sohnschaftsgesinnung entwickelt. Also das, was über das Kleinkindsein hinausgeht, über das Unmündigsein hinausführt, dass wir die Gesinnung Jesu bekommen, dass wir nicht mehr unser Ich dauernd durchsetzen, dass wir den Weg mit Jesus gehen im Sinne der Abhängigkeit vom Vater. Jesus tat nur das, was er den Vater tun sah. Und das ist ein Kennzeichen, ich denke, das geht heute durch alle christliche Lager. Ich-Verwirklichung, Gemeindeaufbau, wir machen das mit allen Mitteln, Methoden, die uns auch in der Welt zur Verfügung stehen, oder den Kreuzesweg zu gehen und mit Gott zu rechnen. Es gibt in vielen Kreisen, und ich habe manche Kontakte auch mit anderen, Gott sei Dank, Geschwister, die diese Sohnesgesinnung haben. Aber die Massen sind für dieses Wort nicht mehr offen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Sie kommen ja auch aus anderen Kreisen. Ich spreche manchmal am Schluss mit Brüdern, mit Schwestern, die aus den verschiedensten Denominationen komme und sie sagen mir, oh, ich bin traurig darüber, wie die Entwicklung heute geht. Die Kindlein haben das Sagen. Die Jugend bestimmt die Art des Gottesdienstes nach dem Motto, unsere Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Was hat das uns gebracht heute? Übertreibe ich? Ich habe gestern gesagt, gucken Sie nur mal das Willow-Krieg-Programm an. Ich will da nicht Einzelne irgendwie in Misskredit bringen, aber ein solches Programm schon rein werbemäßig zeugt davon, wir machen das. Da kommt eine Band, nicht, die bringt Power hinein. Da gibt es ein Anspiel. Oder wie war denn das bei ProChrist? Haben Sie das mal mitverfolgt? Ich kann sagen, ja, wir, meine Frau und ich sind erschüttert aus einer Veranstaltung herausgegangen, wie das vor Ort bei uns passierte. Es war wie in einem Zirkus, war auch ein Zelt, wo wir zusammenkamen. Werbung der Firmen, die gesponsert haben. Der Karlauer, dieser Spaßmacher, vielleicht haben Sie schon davon gehört, ja? Der hat das Vorprogramm gestaltet. Lauter Blödsinn. Entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sage. Und einer solchen Atmosphäre sollen dann Menschen Kreuzesverständnis gewinnen. Liebe Geschwister, das passt nicht. Darum die Gesinnung Jesu haben. Und über Kreuz haben wir dann mit dem auferstandenen Herrn Gemeinschaft. Dann dürfen wir uns auch sagen lassen, das steht erst in Römer 8, noch nicht in Römer Kapitel 3, wo es um die Rechtfertigung geht, sondern Römer 8 spricht von der Sohnschaft. Da wird uns zugesprochen, gerecht und herrlich gemacht. Und das setzt voraus, Römer 8, Vers 14, Söhne Gottes werden von seinem Geist geleitet, verselbstständigen sich nicht, sondern wollen die Gesinnung Jesu immer wieder praktizieren. Das möchte ich auch lernen, das ist ein Lernprozess. Und deren Bürgertum nach Philippa 3, Vers 20 ist da droben. Ihre eigentliche Heimat ist nicht auf dieser Erde, obwohl wir hier leben, mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen. Aber nach Kolosser 3 ist das unser Ziel, dort droben. Und da soll unsere Gesinnung hin ausgerichtet sein. Unser Dichten und Trachten soll nach oben orientiert sein. Also etwas Herrliches. Und damit, das ist der letzte Aspekt hierzu, warten wir auf den wiederkommenden Herrn. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, 1. Thessalonicher 4, wo die Entrückung dargestellt wird, Philipper 3, es gibt so viele Stellen. Nicht? Und da wird auch deutlich, die meisten der Unmündigen, derer, die nicht das Sohnschaftsverhältnis und auch nicht die Gemeindelinie kennen, wollen hier Reich Gottes auf der Erde bauen. Ist das das Programm vieler Christen? Ja, auch der Evangelikalen. Wir brauchen nicht auf die katholische Kirche allein zu schauen. Aber heute im Sinne der Ökumene gilt, wir machen Evangelisation und durch falsche Prophezeiungen wird das ja noch unterstützt. Ganze Völker sollen zum Glauben kommen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erwähnt, ich bekam ein Schriftchen von einem Bruder, der ist ein Afrikaner, der überall jetzt auch in Deutschland seine Dienste tut, der hat eine Vision gehabt. Über Europa ist es schwarz, aber jetzt kommt das Licht hinein, quasi ganz Europa wird christlich. Ja, wo steht das in der Bibel? Vorwegnahme dessen, was prophetisch eindeutig gesagt wird. Was sagt die Bibel eigentlich für das, was am Ende dieser Zeit kommen soll? Abfall, Warnung vor Verführung, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, spüren wir doch überall. Und im Blick auf Israel, Katastrophen kommen. Nein, da ist nichts in dem Sinne, dass ganze Völker, ja, Erdteile, also Europa, nun eine Erweckung erleben. Jetzt muss man mal sagen, dass all diese schon seit Jahrzehnten gehenden Prophezeiungen sich nie erfüllt haben. Da hat der Wiener Professor recht, Stuhlhofer, ein evangelikaler Mann, wenn er warnt vor den falschen Propheten am Ende. Das ist also ein Kennzeichen, dass wir zielorientiert laufen. So viel also zu diesen Aspekten. Ich fasse das hier nochmal zusammen. Wir haben also einige herrliche Kennzeichen. Ist der Geist der Sohnschaft, der uns geschenkt ist, dass wir Abba sagen dürfen, ist der Geist der Freiheit, frei vom Gesetz der Sünde und des Todes, auch frei vom Gesetz des Sinai. Gott schenkt uns den Geist der Überwindung, der Kraft, der Gesinnung Jesu. Und damit sind wir schon gerecht und herrlich gemachte. Söhne werden vom Geist geleitet und ihr Bürgertum, ihre Heimat ist droben und dahin ist unser ganzes Sinnen und Trachten ausgerichtet. Ich will das in einem Wort zusammenfassen. Nochmal, Römer 8, Vers 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und Vers 15, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, Abba. Das heißt also, lieber Vater. Und in Verbindung mit diesen herrlichen Kriterien dürfen wir wissen, woran wir Anteil haben. Und das will ich an einigen Punkten auch wieder deutlich machen. Weil nun das Verhältnis so ist, wir in Christus und Christus in uns, also nicht nur Christus für uns, das ist wunderbar. Weil Christus für uns ist, ist auch Christus in uns. Und wir brauchen den Christus für uns. Aber für die meisten bleibt es bei dem Christus für uns. Und dann kann man so eine Distanz zu dem Herrn haben. Wir folgen ihm nach. Aber von dem Christus in uns, von diesem Geheimnis, ist bei vielen leider nicht die Rede. Oder hören Sie viele Predigten darüber, Christus in uns und wir in ihm? Bitte, wenn es hier anders ist, würde ich mich freuen. Das hängt damit zusammen, dass in 1. Korinther 1, Vers 30 Paulus schon bezeugt, aus ihm kommen wir auch her. Wir sind genauso wie Christus erwählt vor Grundlegung der Welt. Allerdings, der Erstgeborene war gezeugt schon vor Grundlegung der Welt. Aber unsere Berufung geht in prääonische, zurückliegende Weltzeiten. Aus ihm kommen wir. Er ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und nach 2. Korinther 5, Vers 17 sind wir dadurch eine neue Schöpfung. Ja, wunderbar. Eine neue Schöpfung. Ist nicht immer gleich sichtbar, aber etwas soll da auch in unserem Leben transparent werden. Weil Gott die Welt versöhnt hat, das steht in dem gleichen Kapitel, aber Vers 19. Gott versöhnte die Welt mit sich, das ist übrigens schon geschehen. Und zwar die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Unsichtbare und sichtbare Welt. Immer wenn im Griechen steht da Tapanta, das All oder im lateinischen Universum, ist beides gemeint. Kosmos bezieht sich mehr auf den sichtbaren Bereich. Ja, wir dürfen nach Galater 3, 26, den Vers habe ich schon auch angedeutet, Söhne Gottes durch den Glauben sein. Und in dem Christus, Vers 28, Galater 3, sind alle einer in Christus. In dem herrlichen Organismus, diesem wunderbaren Leib des Christus. Und wir sind sein Kunstwerk, sein Gebilde. Nach Epheser 2, Vers 10, ich habe den wunderbaren Vers auch gestern Abend schon in einem anderen Zusammenhang zitiert. Sein Kunstwerk, da hat er alle Liebe hineingelegt. Auch dass wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Auch das ist ein Kennzeichen, die Werke Gottes zu erkennen, darin zu wandeln. Unmündige Kinder müssen immer noch gegängelt werden. Sie sehen das noch nicht. Ja, nach 2. Korinther 2, Vers 14 werden die im Triumphzug ständig mit einhergeführt. Das ist ein Begriff aus der Antike, wenn der siegreiche Feldherr die Feinde besiegt hatte, hat er sie, die führenden Gegner, die Feinde in einem Triumphzug mitgeführt. Und wir dürfen jetzt schon auf dem Siegeswagen stehen. Alle Zeit in seinem Triumphzug heißt in seinem Sieg. Wir, die wir Feinde waren, sind nun durch das Blut Jesu Christi nahe geworden. Die Fernen gehören jetzt dazu, wie aus den Nationen, auch ein Geheimnis, etwas Wunderbares. Und wir sind nach Epheser 3, Vers 6 mit Teilhaber aller Verheißungen und auch der Verheißungen, die uns Paulus im 2. Korintherbrief vorstellte. Ein Vers, den haben Sie bei mir bestimmt schon einige Male gehört. Alle Verheißungen, alle Zusagen Gottes sind bereits das Ja und das Amen in ihm. Aber Gott zur Verherrlichung und dann durch uns. Ja, dass wir etwas sein zum Preise seiner Herrlichkeit, die wir zuvor erwählt sind. Eine wunderbare, herrliche Teilhabe. So, das mag genügen zu diesem zweiten Aspekt. Und der letzte, dritte Teil, der soll uns nochmal verdeutlichen einige Unterschiede zwischen dem Unmündigsein, dem noch nicht gereift sein im Glauben und dem echten Sohnschaftsverhältnis. Denn es heißt ja Kindschaft, Sohnschaft in meiner Thematik. Ich will das nur nochmal gegenüberstellen, aber das ist nicht eine Gegenüberstellung im Sinne des sich gegenseitigen Ausschließens, aber wir sollen doch differenzieren und manches daraus bedenken. Was beide gemeinsam haben, die Kinder und die Söhne, ist die Errettung, das Heil in Christus. Das geschieht aus Gnaden, ohne unser Zutun. Aus Gnaden sind wir errettet. Aber nun gibt es nach Römer 8, Vers 17 diesen Unterschied. Es wird dort positiv gesprochen von Söhnen, die zugleich Erben sind. In der entsprechenden Stellung sollten auch die Kinder sein. Aber ein unmündiges Kind wird nicht erben. Nach Epheser 1 sind wir zu einem herrlichen Losteil oder Erbteil, ja, erwählt und berufen. Und wenn Paulus in Epheser 4 darum ringt, dass wir nicht mehr unmündige Kinder bleiben sollen, die von allerlei Wind der Lehre hin und her geworfen werden, dann wird klar, dass Gott nur die gebrauchen kann, mit ihm zu herrschen und zu regieren, die jetzt auch die Gesinnung Jesu haben und mit ihm den Weg des Kreuzes gehen. Möchte der Herr uns das aufschließen? Und das Kennzeichen ist, dass die kleinen Kinder in der Regel noch sehr fleischlich sind. Das ist ein Ausdruck, der immer wieder in der Bibel steht, kommt von dem Substantiv Sarx im Griechischen, ist also nicht das Körperliche primär gemeint, sondern die Gesinnung des alten Adams, das adamitische Wesen, was in uns noch Raum hat. Ja, fragen wir, kann denn das sein? Ja, denn ich bringe noch mal ein Beispiel. Ich habe es wahrscheinlich hier auch schon mal erwähnt, wenn wir versetzt sind von einem Reich, dem Reich der Finsternis, hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dann haben wir einen anderen Herrn und Herrscher. Und so wie wenn jemand die Staatsbürgerschaft wechselt, dann bringt er noch viele Vorstellungen aus der alten Staatszugehörigkeit mit. In dem Neuen sind viele andere Gesetze, Bestimmungen und Erlasse. Und das muss man nach für nach erst lernen. Und wenn also heute einer in die USA geht und dort die Staatsbürgerschaft gewinnt, nicht, dann muss er sich vieles, vieles gewöhnen, was hier in Deutschland einfach total anders ist. Und so müssen wir dann lernen, als Versetzte, hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, nun das, was wir neu gewonnen haben, eine neue Staatsbürgerschaft, das zu verinnerlichen. Und das ist etwas, was droben ist, was man jetzt nicht so konkret nachweisen kann. Und weil der Fürst und Gott der Welt immer unsere Sinne beeinflusst, heißt es, immer wieder sich dessen bewusst zu sein, wir sind versetzt. Und es geschieht meiner Meinung nach jetzt ein massiver Angriff Satans auch auf die Gläubigen über die Medien. Satan ist der, der ganz raffiniert die Sinne der Ungläubigen verblendet. Und da versucht er auch bei den Gläubigen anzusetzen. Und alles, deswegen bin ich da so allergisch, wenn heute Methoden entwickelt werden, die stark die Medien einbeziehen, Pantomime und all das, was in der Welt auch gang und gäbe ist. Ja? Wenn das hineindringt, gibt es Vermischung. Wir sollen im Glauben wandeln lernen, nach droben schauen. Und wenn wir das tun, dann werden wir bewahrt vor der Inspiration des Feindes. Denn am Ende wird die Inspiration massiv eingesetzt bei Gläubigen. Das wird in 1. Timotheus Kapitel 2 ja deutlich gesagt. Paulus warnt vor dem Abfall von Glauben, wo dann Geister die Gläubigen inspirieren. Warum ist es wichtig, dass wir nicht mehr unmündige Kinder bleiben, sondern Söhne werden, weil sie zur Sohnschaft berufen sind und ihr Erbe kennen. Und das Erbe ist das ganze Universum, wenn der Herr als Haupt des Leibes einmal das ganze All dem Vater wieder zurückführt. Und damit ist auch eine Zielorientierung gegeben. Für unmündige Kinder gilt noch eins, sie sind in der Regel argelos. Nicht? Sie erfahren ja immer wieder auch durch die Presse, durch die Medien, wenn Sexualverbrecher sich an Kinder heranmachen, besteht in der Regel bei dem betreffenden Kind eine Arglosigkeit, dass sie sich so einem netten Onkel anvertrauen. Darum ist es schon wichtig, dass die Eltern die Kinder warnen vor solchen Leuten. Wer wird verführt nach dem Zeugnis der Bibel? Die Argelosen. Was sind das für Kinder? Die einfach nur, oh Gott ist die Liebe, er macht alles gut und alles, was von ihm kommt, muss doch stimmen. Ja, das ist grundsätzlich richtig, aber heißt es nicht, prüfet. Ich will nochmal die drei Prüfungsaspekte aufzeigen, die notwendig sind. Und ein kleines Kind kann das noch nicht, aber die heranreifen. Erstens nach 2. Korinther 13, Vers 5, prüfet euch selbst. Und zwar im Blick auf den Glauben. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Zweitens, prüfet alles und das Gute behaltet, nach 1. Thessalonicher 5. Wir sollen prüfen. Natürlich nicht destruktiv. Ich kenne auch solche, die prüfen und dauernd nur das Negative einbringen. Ach, schau dahin und dahin und dann die anderen bombardieren. Nein, wir müssen konstruktive Kritik betreiben, um es mit diesem Wortbegriff mal einzuflechten. Das heißt, prüfen und das Gute behalten und wissen, was abzulehnen ist, aber was uns dient, zu einer geistlichen Reife geführt zu werden. Und das Dritte ist, prüfet die Geister, sagt Johannes. Prüfet die Geister. Ich habe jetzt von einem Bruder gehört, er war in Langensteinbach und da gab es in einem kleinen Kreis auch eine Diskussion im Blick auf die moderne Entwicklung. Und da hat dieser liebe Bekannte von uns gesagt, ja, da müssen wir die Geister prüfen. Und ein anderer ist darüber regelrecht erzürnt gewesen. Das ist Vorurteil. Ja. Ich würde sagen, das ist genauso wie ein Vorurteil, wenn ich von vornherein jede Prüfung ablehne. Prüfet, prüfet, prüfet. Und das können nur die geistlich Reifen. Kindlein noch nicht, deswegen müssen die geführt werden von älteren Brüdern und Schwestern. Also sie sind argelos. Und dann wird noch eins deutlich. Die Kindlein trachten mehr nach dem Äußeren, nach Segnungen, während die Reiferen wissen, wir sind in Christus gesegnet. Nicht? Auch das ist ja typisch, kleine Kinder, die kann man noch nicht so mit abstrakten Theorien beglücken. Ein Beispiel auch wieder aus der Schule, ich habe es vielleicht hier schon mal angewandt, wenn Kinder in die Schule kommen sollen, im Mathematikunterricht in den Zahlbegriff eingeführt werden. Da geschieht das mit Hilfsmitteln, mit Materialien, mit entsprechenden Anschauungsmitteln. Nun stellen Sie sich vor, einer, der an der Universität Mathematik studiert, der müsste, um den Zahlbegriff zu erfassen, auch mal mit Klötzchen spielen. Ne? Das geht doch nicht. Darum ist das wichtig, dass wir also das beachten. Es geht nicht um die Auswirkungen, um das konkret Anschauliche ständig, sondern es geht darum, dass wir einfach glauben, in Christus sind wir gesegnet mit allem Segen. Und dieser Segen, der dann im Epheserbrief ausgeführt wird, der geht nicht wie bei 5. Mose 28, das ist für Israel, in den äußeren Bereich. Und wenn Sie da lesen, was Gott dem Volk Israel vorlegt, den Weg des Gehorsams, dann kommt Segen, und den Weg des Ungehorsams, dann kommt Fluch. Und bei den Segnungen sind rein äußerliche Dinge immer wieder genannt. Gesegnet wirst du sein in der Familie, die Frucht deines Leibes, auch alles, was mit Landwirtschaft zusammenhängt, darf ich es nochmal erwähnen, ist gesegnet. Und ich sprach hier im Blick auf das BSE-Problem auch schon mit Bruder Buch, der kannte die Stelle auch aus Habakuk 3. Da steht im Sinne des Gerichts, da werden die Rinderställe leer sein. Ob das wohl was mit Gericht zusammenhängt, was wir heute erleben? Ich meine ja, weil die Menschheit nicht mehr gottesfürchtig ist. Aber zurück zu dem Segen. Gott hat Israel einen äußeren Segen gegeben, bis hin zum Überwinden der Feinde. Wenn sie, die Israeliten, die jetzt dort auch leben, die Israelis, das begreifen würden und nicht mit politischen Mitteln einen Friedensprozess in Gang setzten, dürften sie gewiss sein, Gott bewahrt sie, aber das wird erst später kommen, durch Gericht. Durch Gericht zur Gnade. Aber wir dürfen jetzt schon in ihm Gesegnete sein und nicht zuerst auf äußere Segnungen aus sein. Gott wird dann das auch schenken, kann das auch auswirken hinein bis in die Praxis. Dazu noch kurz zwei weitere Aspekte, die ich auch diesen Bereich dann bald abschließe. Die Kindlein sind immer stärker der Organisation verhaftet, der Konfession, der Denomination. Wir haben in unserem Hauskreis eine liebe Schwester, ich hatte mich um sie gekümmert, weil ihr Bruder an einem Gehirntumor gestorben war und ich hatte den Eindruck, sie steht allein. Sie sollte auch immer wieder mit der Botschaft des Christus konfrontiert werden. Sie ist irgendwie dabei, aber in der Regel Tradition und Kirche. Und das Mahl immer zu heiligen Zeiten feiern, ob da Ungläubige sitzen drin oder nicht, also dafür ist überhaupt kein Verständnis da. Die Kirche. Sicher darf man irgendwo eine Heimat haben. Wer nie über den Rand seiner eigenen Gemeinde, Gemeinschaft, Konfession hinausgeschaut hat, steht in der Gefahr, einseitig zu werden. Oder sage ich zu viel? Wir brauchen eine Horizonterweiterung. Es geht nicht um Organisation, sondern um den Organismus, den herrlichen Leib des Christus. Und all die lieben Glieder, die dazugehören, stehen in den verschiedenen Konfessionen, Denominationen. Ist das etwas ganz anderes? Der Zusammenschluss zu Allianzen und schließlich zur Ökumene betrifft immer Konfessionen mit all den Massen, die da irgendwie karteimäßig erfasst worden sind. Und das ist dann nie mehr die Linie des Kreuzes, ist nicht der schmale Weg. Bitte, da wo Sie stehen, und ich mache das auch so, seien Sie treu, leben Sie das Christsein vor. Aber lassen Sie sich nicht von falschen Traditionen leiten. Die geistig Reifen wissen, außerhalb des Lagers hat unser Herr gelitten. Außerhalb des Lagers. Das heißt auch für uns, nach 2. Timotheus 3, wo Menschen haben den Schein der Gottseligkeit, die äußere Form der Frömmigkeit. Aber die Kraft verleugnen, und was sagt dann Paulus? Da bleibt immer drin. Er steht sogar da, solche meiden. Ist ja nicht etwas, was wir als Norm oder Regel aufstellen. Und in dem Kapitel vorher wird Ähnliches aufgezeigt. In einem großen Hause gibt es viele Gefäße. Solche zur Ehre Gottes und manche zur Unehre. Und das sind dann die Irdenen. Und da heißt es auch, ja, wer sich davon reinigt, als Voraussetzung für die echte Gemeinschaft, ne, der handelt nach dem Willen Gottes. Also nicht organisationsverhaftet, das sind die Kindlein in der Regel. Sie brauchen etwas. Ne? Und wie viele brauchen auch im evangelischen Lager ihren kleinen Papst? Oder? Hat mal jemand gesagt, ein Vorteil hat die katholische Kirche, die haben nur einen Papst. Bei den Protestanten oder Im evangelischen Lager gibt es viele. Und der letzte Aspekt. Die unmündigen Kinder, weil sie aufs Sichtbare aus sind, die wollen die Welt verbessern. Und die Reifen wissen, sie sind aus der Welt herausgelöst. Sollen zwar da, wo sie stehen, ein Licht und Salz sein, aber nicht global die Welt verbessern. Das ist der Trend fast aller Unmündigen. Nicht? Wir wollen beten jetzt für Deutschland. Wir dürfen für die Regierung beten, aber nicht in dem Sinne, dass jetzt ganz Deutschland eine prophetische Nation wird, wie es uns falsche Propheten vorsagen wollen. Nein, es geht darum, dass wir das Aufhaltende sind, nach 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Das ja, solange die Gemeinde auf dieser Erde ist, ist noch das Licht Gottes da, weil Christus das Licht in uns ist, ist die Wahrheit in der Gemeinde, sie ist ein Grundpfeiler der Wahrheit. Darum dürfen wir das Aufhaltende sein, dass die Katastrophe, der Zerbruch über die ganze Welt im Sinne der Zorneschalengerichte nicht jetzt schon vollzogen wird, sondern so sehe ich erst, wenn die Gemeinde entrückt ist. So wie Sodom und Gomorra erst unterging, als die wenigen, die der Herr noch erreichen konnte, dieses Sündenbabel verlassen hatten. Und meinen Sie nicht auch, dass wir schon so reif sind? Denken Sie doch, was in Sodom und Gomorra das Gericht auslöste. Ne? Das war die perverse Sexualität. Homosexualität ist dort praktiziert worden. Sodomie, Geschlechtsverkehr mit Tieren. All das war schon da, aber jetzt ist das fast global. Und darum ist Gericht immer die Konsequenz für das Verhalten der Menschen. Und da sind wir noch das Aufhalten. Als alle heraus waren dann, da kam das Gericht. Leider hat Lots Frau das Endziel nicht erreicht. Also, liebe Geschwister, nicht Weltverbesserer sein. Wir dürfen beten für die Regierungen und uns darf nicht die Not in dieser Welt gleichgültig sein. Das wäre ein anderes Extrem. Aber wir müssen nüchtern sein. Evangelisation bedeutet heute, dass Einzelne herausgerettet werden und Glieder des Leibes Christi werden. Christlich wird Deutschland nicht mehr werden. Und christlich wird die Welt auch nicht. Wenn, dann antichristlich. Darum, liebe Geschwister, ist die letzte Mahnung von mir, lasst euch nicht verführen, lasst euch von niemandem um den Kampfpreis bringen. Kolosser 2, Vers 18. Wodurch kann das geschehen? Durch Philosophien, menschliche Weisheit, durch falsche Theologien, durch Ideologien, durch Menschenlehre und was immer mehr auftritt, ist, dass die Menschen religiöser werden. Esoterik, Kontakte mit der unsichtbaren Welt, das beginnt in der Schule schon bei kleinen Kindern, indem sie die Mandalas auszeichnen, indem man stille Übungen, Fantasieübungen in der Schule einbringt. Ich weiß nicht, wie es da ihren Kindern ging. Ja, ich habe vor Eltern mal darüber referiert und gewarnt und da bin ich mit Professor Franz geeint, der davor warnt. Und jetzt war ich im Gespräch mit jemandem, ja, sagte sie, die ist im krankengymnastischen Bereich tätig. Wir brauchen das, damit die Menschen wieder zur Ruhe kommen. Transzendentale Übungen, Yoga-Übungen und so weiter. Und ich habe sie gewarnt. Das nimmt doch Überhand. Wird von der Wissenschaft propagiert. Fernöstliche Meditationsmethoden werden in die gläubigen Kreise hinein infiltriert. Und davor warnt die Bibel. Lasst euch nicht das Ziel verrücken durch falsche Theologien, Ideologien, auch nicht durch falsche Verkündigung. Ich will dazu ein Schlussbeispiel noch bringen. Es gab in Amerika einen Pastor, der hat ein Büchlein geschrieben, Begegnungen mit Engeln. Und auch das nimmt ja immer mehr zu, auch durch die Medien, nicht? Diese Begegnung mit der unsichtbaren Welt. Dann schreibt er, jeder möchte wohl etwas mehr darüber wissen, wie Engel aussehen. Keine zwei Engel sehen gleich aus. Sie erscheinen in allen Größen, haben verschiedene Haarschnitte und ihre Gesichtszüge sind unterschiedlich. Der Engel, der Gabriel begleitet, trägt sein Haar so wie viele Männer heute. Er sieht aus, als wäre er etwa 25 Jahre alt, will ja alles gesehen haben. Wie schwer er ist, kann ich nicht genau sagen, vielleicht 200 Kilo. Er ist nämlich über 2 Meter groß. Er trägt meistens ein braunes Hemd und kleidet sich etwas salopp. Seine Hose ist auch braun und etwas weit. Sein Hemd wird oben von einer Kordel zusammengetragen. Jetzt wissen Sie es, ja? Ja. Entschuldigung mal, und dieses Buch in Deutschland auch verbreitet, ja? Massenweise gekauft. Was sagt denn die Bibel? Es geschah, als sie darüber in Verlegenheit gerieten, siehe, da standen 2 Männer in strahlendem Gewand, hellweiß bei ihnen. Lukas 24. Siehe, 2 Engel in weißen Kleidern saßen dort, einer beim Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hat, als es um die Auferweckung Jesu geht. Ne? Alles ganz andere Engel, und die Visionen hatten, die Engelvisionen, die sind nach vorn auf ihr Gesicht gefallen. Die haben gezittert. Aber nicht so etwas salopp. Liebe Geschwister, lasst euch nicht das Ziel verrücken. Das gilt den Mündigen. Die Arglosen, ich sage nochmal, werden verführt. Und damit schließe ich ab. Ich fasse nochmal zusammen. Alle, die Kinder Gottes sind, sollten durch den inneren Trieb des Geistes Gottes in Verbindung mit dem Wort durch den Geist Jesu die Gesinnung Jesu erlernen. Und es ist ein Lernprozess, wie ich gestern Abend auch sagte. Wir sind bereits eine neue Kreatur, nun aber sollen wir geistlich reifen. Und Paulus spricht alle Gemeinden immer wieder daraufhin an, wandelt würdig der Berufung, zielorientiert. Paulus streckte sich nach dem Ziele aus, nach diesem herrlichen Kampfpreis der Berufung. Es geht nicht nur um Errettung, wie ein Brand aus dem Feuer, sondern darum, dass wir auch in die Lage versetzt werden, einmal mit ihm zu herrschen und zu regieren. Darum wollte ich also auch diese kostbaren Worte der Ermunterung, aber auch der Mahnung uns zusprechen. Ehre sei unserem Herrn. Amen.